Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir blicken zurück hier in der Sportshow auf meinsportradio.de auf den Handball. Sonntag volles Programm in der Handball-Bundesliga und vor allen Dingen auch volles Programm bei der SG Flensburg-Handewitt. Die hatte ja unter der Woche gegen Hannover-Burgdorf mit 29-32 verloren. Gestern stand dann das Spitzenspiel gegen den deutschen Meister, gegen die Rhein-Neckar-Löwen an und da zeigten sich die Flensburger doch deutlich verbessert. Wir sprechen über dieses und viele andere Spiele vom Wochenende mit unserem Handball-Experten, mit Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Ja, es war die richtige Reaktion der Flensburger nach der Niederlage 27-22 gegen die deutschen Meister. Stark.
Ja, genau. Und vor allem ist der erste Heimsieg seit knapp 4 Jahren gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Sie haben das letzte Mal im März 2013 gewonnen und konnten sich damit etwas für die Niederlage, die sie ja gekriegt haben in der Woche, dafür rehabilitieren. Es war viel, viel besser von Anfang an. Man hat es sehr, sehr gut gesehen. Sie waren auch wirklich voll da von Anfang an. Sie hatten einen guten Torhüter hinten drin mit Matthias Andersson, der dann dafür sorgen konnte, dass man sich ein bisschen absetzen konnte hin zum Ende, gerade so, ja, zum Ende hin der ersten Halbzeit konnten sich dann entsprechend absetzen vom 8-9, konnten sie bis zum 12-9 davonziehen. Da hatten es in dieser Zeit wirklich sehr, sehr gut hingekriegt, dass man dort, ja, kaum Gegentore zugelassen hatte. Es war so, beziehungsweise das erste Mal, dass sie so eine lange Zeit in der Saison keinen Gegentor kassiert haben. Insgesamt 15 Minuten hatten sie kein Tor kassiert, bis dann endlich, ja, das erlösende Tor kam für die Gäste. Ja, aber sie waren immer einfach noch nicht da. Man merkte das schon irgendwie, dass gerade auch die erste Zeitstrafe gegen Andi Schmid so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass das Zepter nicht da war. Im Rückraum war zu wenig Druck von den Löwen. Da kam zu wenig von Momir Rinic und auch von Mats Mensah-Larsen. Und dann stand es dann 16-10 in der zweiten Halbzeit. Sie kamen aber einfach nicht ran, die Löwen, weil die Flensburger weiterhin sehr, sehr gut spielten, kaum Fehler machten, einen guten Torhüter drin hatten mit Matthias Andersson, der am Ende insgesamt 15 Paraden hatte, eine Quote von 40% und somit deutlich besser war als noch am Donnerstag in Hannover. Auf Seiten der Löwen war Palikan sehr, sehr gut, hatte insgesamt 9 Paraden, eine Quote von 34% und hat dafür nochmal gesorgt, dass man rankam auf insgesamt 2 Tore nochmal beim 22-20, 8 Minuten vor Schluss waren sie wirklich nah dran, aber da kam dann die Flensburger wieder ein bisschen besser dran, gerade natürlich ihre beiden besten Werfer waren dort sehr stark dann dort. Holger Klarendorf mit insgesamt 7 Treffern und auch Rasmus Lauge-Schmidt konnten dann vorweggehen und dafür sorgen, dass man sich den Sieg sichern konnte. Auf Seiten der Löwen war Patrick Grötzky mit insgesamt 6 Treffern am besten. Und das war jetzt schon wieder so ein kleiner Fingerzeig. Sie mussten gewinnen, die Flensburger, einfach weil sie jetzt 2 Niederlage kassiert haben, womit sie nicht gerechnet haben. Und dass sie das dann sich so zurückkommen, so die Niederlage vergessen machen, spricht dafür, dass die Mannschaft sehr, sehr viel Moral bewiesen hat.
Und vor allen Dingen auch das ausgenutzt hat, was die Rhein-Neckar-Löwen eben nicht so gut gemacht haben. Die haben oft mit dem 7. Feldspieler gespielt, aber da müssen sie noch ein bisschen üben, glaube ich. 3-mal sind sie da dann doch düpiert worden, unter anderem einmal auch von Andersson.
Ja, genau, da müssen sie aufpassen, gerade wenn man mit einem Spieler mehr fehlt, dass man halt denjenigen, der dann den Ball hat, entsprechend abdeckt, dass er nicht aufs Tor werfen kann. Das ist mir bei vielen Mannschaften, die mit dem 7. Feldspieler aufgefallen, die laufen einfach zurück, aber kümmern sich nicht darum, dass der Mann, der den Ball hat, nicht den Ball weiterspielen kann, nicht werfen kann, sondern dass sie müssen ihn in diesem Fall einfach festmachen, dass es der Foulpfiff kommt, der Schiedsrichter, und dann kann der Torhüter, hat genug Zeit, dann ins Tor zu laufen. Das ist etwas, was viele Mannschaften noch nicht richtig machen. Das haben auch andere Mannschaften ja an diesem Spieltag bewiesen, dass sie dort noch einiges an Arbeit zu tun haben.
Dann gucken wir mal auf den THW Kiel, der auch ein bisschen Arbeit hatte mit Magdeburg und da eine Leistungssteigerung in den letzten 20 Minuten brauchte, um sich am Ende mit 34-32 durchzusetzen.
Ja, genau. Sie mussten wirklich zum Ende hin wirklich alles aufbieten. Die SCM hat wirklich sehr, sehr gut gespielt in der ersten Halbzeit. Zwar war richtig, richtig stark. Wenn man wirklich, dass der Torhüter auf Seiten der Magdeburger mal wieder nicht so dabei war, aber ihre Abwehr war wirklich sehr, sehr gut und konnten dazu beitragen, dass sie sich gut absetzen konnten, dass sie wirklich ein gutes Spiel hatten. Es war dann zwar 5, beziehungsweise nur 4 Tore war die höchste Anzahl, die sie erreichen konnten, aber sie konnten dann trotzdem mit einem 20-17 in die Halbzeit gehen und 20 Tore in der Sparkassenlänge zu werfen. Das musst du auch erstmal schaffen. Also es war wirklich sehr, sehr gut. Bei den Kielern merkte man, da war vielleicht ein bisschen, ja, haben das vielleicht ein bisschen unterschätzt, wie gut auch die Magdeburger spielen. Die Berliner haben es wirklich sehr, sehr stark gemacht, ich habe es schon erwähnt. Und dann am Beginn der zweiten Halbzeit zog dann nochmal der SCM an. Sie konnten dann sogar mit 6 Toren davonziehen beim 25-19. Sah es wirklich danach aus, dass die Magdeburger hier was mitnehmen können, dass sie eine Sensation schaffen können. Aber dann kam ja der THW Kiel besser in Form, das muss man ganz klar so sagen. Gerade natürlich Torhüter war endlich da, Andi Wolf, der in der ersten Halbzeit gekommen war für Niklas Landin, hatte insgesamt am Ende 12 Paraden, konnte mit seinen Paraden dazu beitragen, dass man sich wieder rankommen konnte. Aber auch sein Mitspieler Patrick Winczek war in dieser Phase wirklich sehr, sehr gut. Man konnte einige Tore dort werfen, hatte am Ende insgesamt 6 Treffer. Bester Werfer bei den Kielern war Niklas Ekberg mit 8 und bei den Magdeburgern war es Robert Wehr mit insgesamt 10 Treffern. Und dann kamen sie dann immer wieder besser ran. Die Abwehr wirklich sehr, sehr gut. Sebastian Vierenhammer kann man wieder nur loben, trotz seiner jungen Jahre. Ist er wirklich sehr, sehr routiniert gewesen in diesem Spiel, hat wirklich in der entscheidenden Situation richtig rausgekommen. Patrick Winczek war mit einigen Blocken da. Also war wirklich dann sehr, sehr gut in dieser Phase. Konnten sie dann nach vollen Zehn sogar ein bisschen auf 30-28 erhöhen. Sie waren dann ein bisschen besser einfach in dem Spiel drinnen, ein bisschen abgezockter dann noch und konnten sich am Ende dann einfach den Sieg sichern, weil sie natürlich den besten Torhüter hatten. Ich hab's erwähnt, Andy Wolf sehr, sehr stark und bei den Magdeburgern waren die Torhüter quasi nicht existent. Dario Quenche hat 4 Paraden, Yannick Green 3 Paraden. Das ist einfach zu wenig, um dann in der zweiten Halbzeit mal was dagegen zu setzen und mal dafür zu sorgen, dass man mal eine Phase hat von 5-6 Minuten, wo Kiel einfach kein Tor wirft. Deswegen waren sie nah dran, die Magdeburger, aber nah dran ist halt einfach nicht gewonnen.
Gewonnen haben auch die Füchse aus Berlin und zwar ihr erstes Saisonspiel. Die hatten ja noch die Club-WM zu spielen, sind da Zweiter geworden. Jetzt sind sie dann auch in die HBL gestartet gegen die Eulen aus Ludwigshafen. Das standesgemäß mit 31-24. Zwischendurch war so ein bisschen der Schlendrian drin.
Ja, zwischendurch etwas der Schlendrian drin, genau. Sie konnten am Anfang gut wegziehen, führten schnell mit 4-1, 6-2, das war sehr, sehr gut aus. Und dann kam der Abwehrwechsel, also sie haben dann von einer 6-0 auf ein 5-1 gemacht, also sie hatten einen vorgezogen, der so ein bisschen dafür sorgen sollte, dass die Kreise der Rückraumspieler der Füchse ein bisschen gestört werden. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Sie kamen wirklich Tor um Tor ran, stand es in der 20. Minute 12-11 und das sah dann wirklich auch sehr, sehr gut aus, was die dann gespielt haben in der Phase, die Eulen. Konnten dann ein bisschen zur Pause, haben sie ein bisschen den Faden verloren. Es waren dann 17-14 aus der Sicht der Füchse. Aber sie waren trotzdem nah dran, kamen in der zweiten Halbzeit gut aus der Pause, sorgten dafür, dass sie wieder auf ein Tor dran waren. Konnten dann wirklich auch gut mithalten bis zu 21-20, ja, und dann kam so ein bisschen schon die Phase von Peter Stochel, der die ganze Spiel über sehr, sehr gut gehalten hat. Und in der Phase hat er wirklich das Tor zugenagelt. Insgesamt 19 Paraden bei einer Quote von 44%. Das ist wirklich Weltklasse. Und er hat dazu beigetragen, dass man sich am Ende noch so klar absetzen konnte, dass man am Endeffekt einen klaren Sieg feiern konnte. Beste Werfer auf Seiten der Füchse waren Steffen Fehlt und Hans Lindberg mit jeweils 6 Treffern. Bei den Eulen waren es Danny Dojic und Patrick Weber auch mit jeweils 6 Treffern, wobei Patrick Weber wieder viele Fehlversuche hatte, 7 an einer Zahl diesmal wieder. Da muss er noch ein bisschen gucken, dass er die einfach ein bisschen reduziert. Aber wie gesagt, wenn du eine Stochel drin hast hinten im Tor, der das Ding dazu mauert, dann kannst du es auch mal ganz schnell passieren, dass du bei ihm einige Fahrkarten hast.
Also die Füchse auch mit einem Sieg in die Saison gestartet. Schauen wir auf den DHFK Leipzig. Auch die haben nicht gewonnen. Die haben nämlich die erste Niederlage in dieser Saison kassiert. Die hatten am ersten Spieltag gewonnen und jetzt haben sie gegen Lemgo in Lemgo mit 29-33 verloren.
Genau, etwas überraschend. Da muss man sagen, dass Lemgo im Moment wirklich sehr, sehr gut in Form ist. Das Spiel begann aber mit Verspätung. Lemgo ist im Moment so also ein bisschen von betroffen. Es war ja schon in Erlangen so, wo der Boden aufgrund einer abgedeckten Eisfläche nass war. Und jetzt war es so, dass es in Lemgo Stromausfall gab. Und deswegen konnte das Spiel erst 45 Minuten später angepfiffen werden. Und der SCDFK war von Anfang an wirklich dann auch gut da. Sie kamen mit der ganzen Situation wohl etwas besser klar. Führten schnell mit 2-0. Dann kam Lemgo dann ein bisschen besser rein. Im dritten Angriff konnten sie das erste Tor endlich werfen. Aber es wirkte so ein bisschen besser, dass die Leipzig ein bisschen besser im Spiel drinne einfach, auch wenn sie es auf der Ergebnistafel nicht so ganz aufschlagen konnte. So war es zum Beispiel nach knapp 15 Minuten führte der TBV mit 10-9, aber dann kamen die Leipziger noch besser ins Spiel, dann konnten wir auf 16-12 davonziehen, 5 Minuten vor der Pause. Lemgo verkürzte nochmal mit 15-16 und dann in der zweiten Halbzeit waren sie wirklich viel, viel besser da. Sie kamen viel besser aus der Pause, während man das Gefühl hatte, dass Leipzig so ein bisschen eingeschlafen war durch die Pause. Sie lagen dann mit 19-16 zurück, da musste auch die Auszeit kommen, weil wirklich nichts zusammenlief. Da musste André Harper seinen Jungs ein bisschen wachrütteln, dass sie endlich mal wieder aufwachen und Handball spielen. Sie kamen fortan wirklich nicht ins Spiel rein, weil Lemgo es wirklich sehr, sehr gut machte. Sie haben wirklich ganz wenige Fehler gemacht. Sie hatten hinten drin mit Piotr Wischumirski einen sehr, sehr guten Torhüter, insgesamt 11 Paraden, eine Quote von 40%, hat dazu beigetragen, dass sie seinen Mann einfach absetzen konnten von den Leipzigern, die ihren besten Werfer in Lukas Binder hatten mit 5 Treffern und auch Franz Sippert konnte 5-mal das Tor erzielen, während bei den Lemgoern Donat Bartok und Patrick Zieker mit jeweils 6 Treffern am erfolgreichsten waren. Und Lemgo hat sich jetzt wieder einen Sieg gesichert. Sie konnten zum Ende hatten, mussten noch etwas bangen, dass es dann noch so klar doch im Endeffekt wird, aber trotzdem, die sind im Moment sehr, sehr gut in Form. Sie überraschen mich Spiel für Spiel, muss ich ganz klar auch so sagen. dass sie jetzt mit 4 Toren gegen Leipzig gewonnen haben, spricht dafür, dass das Team eine absolute Einheit ist, dass die Verstärkungen im Sommer die richtigen waren. Und mal gucken, was die Lemgo diese Saison noch schaffen können. Wenn sie das so weitermachen, können sie mit Sicherheit einen Platz im gesicherten Mittelfeld holen.
Gucken wir mal, was die Melsunger gemacht haben. Nee, gar nicht mal, was die Gummersbacher gemacht haben. Die haben mich gegen Frisch auf Göpping gespielt. Sowas wie ein Traditionsduell. Am Ende hat sich Gummersbach durchsetzen können. 28-27 in einem Spiel, was hoch und runter ging.
Das ging wirklich hoch und runter, du hast es gesagt. Es war wirklich ein Spiel, wo man gemerkt hat, okay, das kann wirklich sehr, sehr gut funktionieren hier für die Gummersbacher. Sie waren von Anfang an wirklich sehr, sehr gut da. Man hat gesehen, dass auch das Spiel in Melsungen, wo sie am Donnerstag ja knapp verloren hatten, dass sie da auch gut mithalten konnten. Und sie konnten dann mit einer Führung in die Pause gehen. 16-13 stand es insgesamt für sie. Und in der zweiten Halbzeit konnten sich dann wirklich Tor um Tor sogar absetzen. Sie hatten einen guten Carsten Nichtl hinten drinnen, der dafür sorgen konnte, dass man sich absetzen konnte. Und sie zogen dann auf einmal bei Stand 21-14. Und die höchste Führung waren es sogar beim 26-17. Also 9 Tore vor. Und da konnte Markus Andersson nicht zufrieden sein, hatte seine Jungs zwischenzeitlich zu sich geholt und hat gesagt, wenn wir so weiterspielen, verlieren wir hier mit 25 Toren. Und dann so beim 26-17, da kam es ein bisschen die Göppinger dann noch auf. Sie wirkten dann auch immer wacher. Primo Spruß kam zurück, konnte einige wichtige Paraden setzen. Und dann kam man wieder Tor um Tor ran, stand dann auf einmal nur noch 26-24. Da saß dann natürlich der Trainer der Gummersbacher, Dirk Bäuchle, die Auszeit nahm und gesagt, Leute, wir brauchen jetzt ein Tor, wir müssen jetzt hier den Bann brechen, sonst können wir dieses Spiel noch verlieren. Und dann kam auch das Tor. Das muss man auch sagen, sie konnten dann wirklich dann zum Ende hin sich den Sieg sichern, auch wenn dann Tujol zum Ende nochmal keinen Fehler hatte, aber sie konnten sich den Sieg holen. Man macht 20-27, ist ein überraschender Sieg, muss ich ganz klar sagen. Kummers macht jetzt so ein bisschen Undruck, aber sie präsentieren sich bis jetzt sehr, sehr gut. Ja, und Göppingen, ja, es ist wieder genau das, was letzte Saison auch war. Eine Halbzeit, wo sie gut mithalten könnten, dann brechen sie komplett ein, liegen mit 9 Toren zurück und können am Ende das Spiel einfach nicht mehr gewinnen. Und das wollten sie eigentlich abstellen. Das Spiel hat es bewiesen, sie sind noch nicht so weit.
Und dann gucken wir auf weitere Ergebnisse. Also Melsungen, wollte ich ja eben schon sagen, 28-27 in Hüttenberg gewonnen. Erlangen gewinnt 31-29 in Stuttgart. Und die GWD Minden gewinnt zu Hause 21-18 gegen TuS Lübbecke und Hannover Burgdorf 30-27 gegen die HSG Wetzlar. Soweit der dritte Spieltag für die meisten Teams dann in der Handball-Bundesliga. Ein bisschen ist ja noch so eine leichte Verschiebung drin. Ein paar Mannschaften wie zum Beispiel die Berliner haben erst ein Spiel absolviert, lag an der Club-WM. Die Kieler sind mit 2 Spielen erst auf dem Konto, deshalb die Tabelle noch nicht ganz so aussagekräftig. Aber das wird sich im Laufe der nächsten Wochen dann alles noch ein bisschen regulieren. Und wir werden weiter berichten hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Vielen Dank an Sebastian Mühlenhof.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.